Der RTDE Podcast. Die Meinung. Dschihadi Julian auf dem Weg ins Schlaraffenland. 11 Jahre lang hat er eifrig mitgeholfen, in der Ukraine einen Brand zu stiften. Nun scheint er sein Kontostand, seine Richtung zu bestimmen. Bildreporter Julian Röpke, dessen Syrienberichte ihm den Beinamen Dschihadi Julian eingetragen haben, geht in die Rüstungsindustrie. Eine Meinung von Dagmar Henn. Man kann schon ins Fragen kommen. Jetzt, da der Bildreporter Julian Röpke sich in den militärisch-industriellen Komplex absetzt, ausgerechnet zu einem, seiner Angabe nach, deutsch-ukrainischen Drohnenbauer. Wohin dann, das lässt sich aus den Ergebnissen der vergangenen Jahre mühelos ableiten, Millionen deutscher Steuergelder fließen werden, wenn nicht gleich Milliarden, die dann zu einem guten Teil über die üblichen Wege versickern. Auch wenn das mit dem High Life in Dubai heute nicht mehr so richtig funktioniert. Dschihadi Julian wird sich jedenfalls dorthin auf den Weg machen, wo ihm die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Dabei hatte er gar nicht mit der Ukraine angefangen. Die tauchte bei ihm auf seinem damaligen Twitter-Account erst im Februar 2014 auf, kurz vor dem Putsch. Von Anfang an mit einer Positionierung. Und eigentlich genügt ein einziger Tweet von ihm vom 2. Mai 2014, während oder nach dem Massaker von Odessa, um ihn zu charakterisieren. Zitat: Heute Nacht wissen wir, Odessa wird nicht an die Pro-Russen fallen, ohne ausländische Intervention, wird eine starke ukrainische Stadt bleiben. Zitat Ende. Übrigens, ein anderer Tweet von ihm lässt erkennen, dass er die Videoaufnahmen von jenem Tag zumindest zu Teilen gesehen hat. Er wusste also, was tatsächlich geschehen war. Am 5. Mai 2014 verlinkte er das Video, wie hinter dem Gewerkschaftshaus Menschen, die vor dem Feuer flüchtend aus dem Fenster sprangen, erschlagen wurden. Aber seine Position stand fest. Auch wenn er diese einzelnen Täter als pro-ukrainische Terroristen beschrieb, waren es die Opfer des Massakers, die er pro-russische Mörder und Aufständische nannte. Erstaunlich für jemanden, der als Hobby geopolitische Kommentare schreibt, ist, dass er damals bei der Ukraine offenkundig keine Phase der Orientierung benötigte. Es ist keine Suche erkennbar, sondern von Anfang an findet sich das saubere NATO-Narrativ mit einem kleinen Bonus von Sympathien für den rechten Sektor. Die Sympathien für etwas inhumane Gruppierungen hatte er sich vermutlich bereits bei seiner Berichterstattung über Syrien eingefangen. Oder aber es handelte sich nie um den behaupteten, als Hobby betriebenen investigativen Journalismus. Das fällt mir auf, weil ich 2014 in das Thema Ukraine hineingerutscht bin. Damals habe ich auf Facebook kommentiert, aber viel Zeit damit verbracht, erst einmal anzusehen, wer da unterwegs ist. Wobei ich noch vor dem Putsch die Bilder von Fackelmärschen des rechten Sektors gesehen hatte und dann den Vorlauf vor dem Referendum auf der Krim, die Straßensperren, die verhindern sollten, dass eben jener rechte Sektor auf der Krim eindringen kann. Dennoch, zwischen Anfang März, als ein erster Aufruf veröffentlicht wurde, der sich an Antifaschisten richtete, und Anfang April, als die Besetzungen der Gebäude in Donetsk und Luhansk stattfanden, versuchte ich erst einmal, etwas über die beteiligten Organisationen und Personen herauszufinden. Die Tweets von Röpke sind für jemanden, der unabhängig versucht, die Wahrheit herauszufinden, viel zu glatt und viel zu genau auf Linie. Röpke ist studierter Geograf und arbeitete damals noch an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Diese Hochschule entstand 2009 aus der Fusion der ehemaligen Fachhochschule für Wirtschaft mit der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege, die ursprünglich die Ausbildungsstätte für den gehobenen Dienst in West-Berlin war. In diesem Zusammenhang sollte man auch daran erinnern, dass die Frontstadt Berlin da durchaus für eine erhöhte Gegenwart bestimmter Strukturen bekannt war. Röpke hatte sich dort auf Katastrophen- und Zivilschutz spezialisiert. Das ist ein Bereich, bei dem Kontakte auch zu verschiedenen Sicherheitsbehörden nicht erstaunlich wären. Wirklich interessant ist, dass Radio Free Europe, das nun bekanntermaßen und unstrittig ein CIA-Produkt ist, seine Tweets gerne in seinen Berichten genutzt hat. Das mag daran liegen, dass er von Haus aus gerne Karten malt, aber es könnte auch mehr besagen. Welchen Grund gibt es beispielsweise, den Opfern in Odessa sogar die Staatsbürgerschaft abzusprechen? Da gibt es beispielsweise diesen Tweet von ihm vom 3. Mai 2014, Zitat: Enthüllender Slogan in Odessa. Odessa trauert um die Opfer, unabhängig von ihrer Nationalität, Religion oder Parteizugehörigkeit. Die meisten waren Russen. Zitat Ende. Kann man von einem studierten Geographen erwarten, zu wissen, dass in der Sowjetunion Nationalität eine andere Kategorie war als Staatsbürgerschaft und dass in den postsowjetischen Staaten ursprünglich weiterhin so war? Dass es also einfach den Gegebenheiten entsprach, wenn sich Menschen selbst als Angehörige der russischen Nation sahen und das nicht der ukrainischen Staatsbürgerschaft widersprach. Aber so meinte Röpke das nicht. Er übernahm völlig die Sicht der Bandera-Nationalisten, für die ukrainisch keine Staatsangehörigkeit, sondern ein Bekenntnis zu Stickhemden, Schweinespeck und Bandera ist. Es kann Blindheit sein, obwohl ein Mensch mit etwas Verstand diesbezüglich doch über die Widersprüche stolpern müsste oder die alten US-amerikanischen Umfragen über die Sprache, die jeweils in der Familie gesprochen wird, die die russischen Gebiete recht deutlich erkennen ließen. Was ja kein Problem war, bis dann eben die Bandera-Ideologie die einen zu arischen Edelukrainern und die anderen zu slawischen Untermenschen machte. Interessant ist, dass er am 17. Juli 2014, dem Tag, an dem die malaysische MH17 abgeschossen werden sollte, noch twitterte, Zitat: Das ist es, meine Damen und Herren, Russland hat diesen Krieg gewonnen. Berichte von 5000 in dieser Gegend eingekreisten ukrainischen Truppen könnten wahr sein. Zitat Ende. Waren sie. Sie ließen sich auf den Karten von Jurasumi damals auch finden. Und dann meldete er unter Berufung auf den ukrainischen Nationalen Sicherheitsrat, Russland habe eine Buk M2 geliefert, um eine Minute danach den Absturz zu melden. Bis zur Festlegung, Russland habe das Flugzeug abgeschossen, brauchte er dann nicht einmal eine halbe Stunde. Und der Widerspruch zu seiner Meldung früher am Tag, das ist es, fiel ihm auch nicht auf. Im Jahr 2015 dann bekam Röpke das Angebot, für die Bild zu arbeiten. Da hatte er schon brav vorgelegt und bewiesen, nicht vom rechten Pfad abzuweichen. Von da an also im deutschen Mainstream. Und er hielt jenen die Treue, denen er von Anfang an Sympathien entgegenbrachte. Im November 2014 bedankte er sich beim rechten Sektor dafür, wie er die russische Invasion rund um den Donetsker Flughafen bekämpft hätte. Im Juli 2014, als aus der Neonazi-Truppe bereits das Azov-Bataillon geworden war, teilte er rührselige Abschiedsszenen, ehe die künftigen Mörder aus Kiew Richtung Donbass aufbrachen. Auch im März 2022 zitierte er im Auftrag von Bild einen Azov-Kommandanten. Eigenartig an diesem Zitat ist übrigens, dass dieser Mann sagte, dass die russischen Angreifer einen Landkorridor von Russland zur Krim wollten. Etwas, das Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Zeit als Außenminister ebenfalls wiederholt behauptet hatte, obwohl zwischen Mariupol und einer Landverbindung zur Krim immer noch 270 Kilometer liegen. Jedenfalls, die braune Truppe lag ihm immer am Herzen. Zuletzt besuchte er sie im März 2025. Röpke war immer auf der Seite des Kiewer Regimes und im Gegensatz zu vielen anderen, die nicht beobachtet haben, wie der ukrainische Bürgerkrieg entstand, ist er einer derjenigen, die mit dieser Berichterstattung durchaus Verantwortung tragen. Seine Sicht auf den 2. Mai 2014 habe ich deshalb gesucht, weil sich an diesem Punkt recht deutlich erkennen lässt, ob jemand auf einen Krieg aus ist oder nicht. Die damalige Reaktion in Westeuropa war bezeichnend und gleichzeitig war diese Reaktion eine Weichenstellung und das Signal an Kiew, alles zu unterstützen, was auch immer sie anstellen. Röpke berichtete damals nicht, dass die pro-ukrainischen Demonstranten in Odessa an jenem Tag extra aus Kiew herangekarrt worden waren. Er berichtete nicht, dass auf dem Platz vor dem Gewerkschaftshaus vor allem die älteren Demonstranten geblieben waren, weil ein guter Teil der Jüngeren in die Innenstadt gezogen war, um dort den Maidan-Anhängern entgegenzutreten. Er berichtet nicht von dem abstoßenden Jubel der Maidan-Truppen über das brennende Gewerkschaftshaus, aber er wird es wohl gesehen haben. Aus seiner Sicht sind die russischen Ukrainer Russen und damit Invasoren. Und er hat über all die Jahre eifrig daran mitgearbeitet, eine Lunte zu legen, die den ganzen Kontinent in Brand setzen könnte. Was so weit ging, dass er am 18. Juli 2014 die Tagesschau rügte, weil sie noch nicht ganz seine Linie teilte. Schon 2014 forderte er mehr Sanktionen. Auch hier als gelernter Sozialgeograf sollte man ein paar Zusammenhänge rund um Rohstoffe verstehen, also zumindest erkennen, wann etwas selbstzerstörerisch ist. Aber noch im September 2022, als die Folgen der ersten Runde der EU-Sanktionen für Deutschland bereits sichtbar waren, schrieb er, Zitat, »Es braucht jetzt ein totales Handelsembargo gegen Russland.« Zitat Ende. Vielleicht ist es ja auch keine deutsche Adresse, die ursprünglich hinter seiner Tätigkeit steckte. Sonst hätten ihm doch Zweifel kommen müssen im Laufe der Jahre. So wie das Ergebnis, das die von ihm geliebten Dschihadis in Syrien hinterließen, Zweifel erzeugen müsste. Das ist ihm völlig fremd, ebenso wie Überlegungen, was denn für Deutschland sinnvoll wäre. Die BBC hat ihn auch interviewt in der Zeit vor der Bild. Damals schrieb er ja vor allem auf Englisch, wobei der Auftraggeber von Radio Liberty doch der Bild näher steht. Darüber müsste man mal nachdenken. Jetzt jedenfalls scheint es ihn zum großen Futtertrog zu ziehen, dahin, wo nicht mehr Tausender, sondern Hunderttausender fließen, ehe das große Spiel vorbei und nichts mehr zu holen ist. Denn irgendwie muss man vermutlich das Restgewissen betäuben, wenn man so lange daran gearbeitet hat, die Deutschen kriegstüchtig zu schreiben. Da ist ein gut gepolstertes Konto sicher hilfreich, vor allem wenn es so gut gepolstert ist, dass man im Bedarfsfall das eigene Vaterland, das man in den Abgrund zu führen geholfen hat, weit hinter sich lassen kann.
Das war der RTDE-Podcast.